etwas herausgefunden. Der Martin hat schon ein angeführt, es geht heute Morgen um das Thema Einladen. Einladend sein. Und zwar in Bezug auf die wunderbare Botschaft von Jesus Christus, dazu einzuladen. Es geht ein bisschen um die Frage heute Morgen, wie kann ich ein Türöffner sein? Wie kannst du ein Türöffner sein für Jesus Christus? Wir wollen heute Morgen zusammen ein geistliches Prinzip lernen. Vor 3 Wochen in dieser Lindor-Kugel-Predigt ist das Prinzip bereits einmal angeklungen. Das Prinzip heisst, im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Im Reich Gottes isst man zuerst, bevor man andere zu dem Essen einladet. Das ist ein geistliches Prinzip. Ich merke aber, viele Christen leben nicht nach diesem Prinzip. Viele Christen leben eher nach dem Prinzip, sie kommen irgendwann zum Glauben, hocken mal an dem Tisch von Gott und nachher haben das Gefühl, so dass es war. Jetzt habe ich den Glauben erlebt und von jetzt an muss ich rampfen. Von jetzt an wird geschaffen. Von jetzt an muss ich Gott beeindrucken. Von jetzt an muss ich Gott gehorsam sein. Von jetzt an muss ich andere Menschen von dem Glauben überzeugen. Von jetzt an muss ich dieses und jenes. Und sie verpassen es irgendwo, das geistliche Prinzip zu leben, dass man nur anderen Essen weitergeben kann, wenn man selber isst. Christsein bedeutet ständig am Essen zu sein, im übertragenen Sinn, ohne dick zu werden. Christsein bedeutet immer wieder zum Vater zu kommen und sich beschenken zu lassen. Immer wieder an den Tisch zu hocken und zu mörgeln, zu Mittagessen, zu Nachtessen, zu 9, zu 4, Mitternachtsimbiss. Immer wieder sich von Gott sättigen lassen, damit man andere zu dem Essen einladen kann. Ich merke, mit dem Themenbereich Evangelisation sind wir bei einem Triggerpunkt, was das Prinzip angeht. Es fordert mich ganz persönlich heraus. Weil das Thema Evangelisation, das haben wir vor 5 Wochen in der ersten Predigt schon angeschaut, löst bei vielen Christen einen Druck aus. Ich muss evangelisieren. Und das fordert uns raus, das ist schwierig. Ist auch ein geistlicher Kampf, ganz klar. Aber viele von uns fordern es raus, wenn wir das Prinzip nicht leben. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen einladen und kommen selber gar nicht gesättigt. Und das ist der Grund, warum es herausfordert. Warum es mich persönlich herausfordert. Vielleicht leben wir das Prinzip da und dort. Aber gerade in diesem Punkt merken wir oft, ich wüsste es eigentlich, aber irgendwie funktioniert es nicht. Oder in diesem Moment funktioniert es nicht. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen kann verteilen kann. Christsein ist doch ein Lebensstil, wo ich mich täglich bei Gott sättige. Wo ich mein Glas anhebe und mit Champagner oder Orangensaft oder Kaffee fühlen lasse. Für die Jungen gibt es auch Red Bull. Der Ort, wo ich jeden Tag aus dieser Kraft, aus dieser Macht Gottes lebe. Uns Christen ist der Heilige Geist gegeben. Aus dieser Kraft wir dürfen leben. Es ist nichts, was nur am Anfang des Christseins passiert, sondern Christsein ist ein tagtägliches mit Gott unterwegs sein. Aus seiner Fülle dürfen leben. Und ich finde das so ein schönes Bild, ein reich gedeckter Tisch, wo man anhocken kann und es hat was Herz begehrt. Man kommt über, was man braucht. Wer an Gottes Frühstückstisch erlebt, wie er gesättigt wird, wie er einen vollen Bauch überkommt, der wird auch gern zu so einem Tisch einladen. Vor allem im Bewusstsein, es ist gratis. Wer von uns lädt nicht gern andere Menschen zu einem Essen ein, zu einem Sechsgang-Menü? Ja, die zu wenig Geld haben, die laden nicht gern ein. Aber wenn man genug Geld hat, würde man gern zu so einem Essen einladen. Und so ist es mit dem Christsein. Es ist so ein wunderbarer Frühstückstisch, der reich gedeckt ist, wo Gott gedeckt hat, wo er gezahlt hat. Und ich darf dazu einladen. Eigentlich bin ich nur ein Botschafter an Gottes Stadt und lade ein zu einem Angebot, wo Gott uns einlädt. Und sage, hey, du darfst dazu hocken. Darum glaube ich, ist unseren Frühstücken da oben, der Sarah und der Rahel, nicht so schwer gefallen, zu dem Frühstück einzuladen. Die Rahel hat geschildert, was sie alles auf dem Tisch hat. Ja, zu so etwas lädt man gerne ein. Wenn es nur Brot drinnen und ein bisschen kaltes Wasser hatte, ich glaube nicht, dass die Rahel eingeladen hat. Vielleicht einfach, weil ich gesagt habe, lade jemanden ein. Aber nicht, weil sie es von Herzen hätte können. Und so ist es doch mit dem Christsein. Wer erlebt, wie wunderbar dass es ist, mit dem Gott unterwegs zu sein. Der wird gern zu dem Gott einladen. Was für eine Nachricht ist es eigentlich, die wir haben? Zu was für einer Nachricht, zu was für einem Gott laden wir ein? Es ist die Nachricht, die Botschaft von dem, was du im letzten Monat regelmäßig erlebt hast. Es ist die Botschaft davon, dass wir ein Leben in einer geordneten Beziehung zu Gott leben dürfen. Die Botschaft davon, dass wir aus der Vergebung leben dürfen. Die Botschaft davon, von einem Leben, das aus der Kraft Gottes ist. Die Botschaft von einem Leben mit einer Zukunftsperspektive. Von einem Leben mit Sinn, mit Freude, mit Frieden, mit Erfüllung. Ich hoffe zumindest, dass das Leben ist, das du erlebst mit Gott. Ich bin mir bewusst, dass es viele Christen gibt, die das nicht so erleben. Und vielleicht sagst du, das, was du da jetzt gerade erzählt hast, Benni, ich bin auch Christ, aber das erlebe ich nicht. Dann würde ich dir empfehlen oder dir raten, schau an, warum erlebst du das nicht? Warum gleicht dein Christsein nicht an einem reichdeckten Zmorgentisch? Ich bin überzeugt, Christsein ist nicht einfach nur Theorie. Bibeln ist nicht nur Theorie. Bibeln, Glauben an Jesus Christus, ist etwas, das ganz praktisch werden muss. Und sonst hat die Bibel ihr Versprechen nicht gehalten. Glauben muss erlebbar werden. Und wenn du sagst, Penny, in den letzten Monaten, ich kann nicht davon erzählen, dass ich gesättigt worden wäre, dass mich der Gott sättigen würde, dann schau bitte an, warum ist das so? Warum sättigt dich dein Glaube nicht? Oder vielleicht auch, warum bist du nicht mehr an dem Frühstückstisch, nicht mehr an dem Mittagstisch an und hast dich sättigen lassen? Vielleicht ist auch selbst der Punkt. Schau an, warum bist du nicht satt worden? Wenn du nicht satt bist, dann kannst du auch nicht Essen weitergeben. Dann kannst du auch nicht einladen zu dem Essen. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Jesus sagt, dass es ganz praktisch erlebbar ist. Dass Glaube praktisch erlebbar ist. Im Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Er braucht auch das Bild vom Essen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Oder anders ausgedrückt, bei mir wird euer Hunger, euer Durst immer und immer wieder gestillt. Erleben wir das? Kannst du sagen, jawohl, das ist mein Gott, wo mein Hunger immer wieder stillt. Ich leide keinen Hunger bei Gott, ich leide keinen Durst. Weil er gibt mir vorzu das, was ich brauche. Das ist sein Versprechen und wir dürfen ihm beim Wort nehmen. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist ein Versprechen, das ist nicht einfach nur eine theologische Aussage, die wir uminterpretieren müssen. Ein Mensch, der das erlebt, der wird kein Problem haben, andere zu dem einzuladen. Klar, es gibt immer noch das Thema Menschenfurcht, es gibt immer noch das Thema geistlicher Kampf, aber grundsätzlich wird die Begeisterung da sein für den Gott, für den Jesus, wenn man erlebt, wie man satt wird. Wir können festhalten, unser Gott, unser Jesus, den wir verehren, das ist ein Gott, der uns satt machen will, der uns Leben bringen will, der uns Leben im Überfluss bringen will, und zwar ganz praktisch erlebbar. Wenn wir jetzt also die Frage stellen, warum sollen wir einladen? Warum soll ich einladen? Ist die Antwort eigentlich ganz einfach, weil wir eine fantastische Botschaft haben. Es ist etwas, das uns begeistert, das uns überzeugt, das uns durchs Leben hilft, tagtäglich. Vielleicht bist du nicht der, der tagtäglich so euphorisch unterwegs ist, wie es jetzt gerade tönt von da vorne her. Und ich kann euch versichern, das bin ich auch nicht. Ihr trefft mich nicht jederzeit in so einer euphorischen Stimmung an. Aber ich habe gerade diese Woche wieder so geniale Zeiten gehabt am Tisch mit Gott, die mich wirklich gesättigt haben. Ich erlebe immer wieder so Zeiten. Ich bin mehrheitlich eigentlich so ein bisschen der rational denkende Typ und auch die Begeisterung drückt sich oft auch eher rational aus. Das ist auch nicht das Problem. Jesus will uns brauchen, so wie wir sind. Die einen sind ein bisschen emotionaler, die anderen sind ein bisschen rationaler. Das hat aber nichts damit zu tun, ob wir satt werden oder nicht. Jeder wird dort satt, wo er es braucht. Und das ist die Begeisterung, die ich habe für Jesus, immer wieder zu erleben, wie er mich sättigt, wie er mir das gibt, was ich brauche. Und zwar nicht einfach nur im Sinn von, mir geht es ständig nur gut. Nein, im Gegenteil, genau dort, wo ich schwierige Zeiten habe, herausfordernde Erlebnisse habe, merke ich, er gibt mir, was ich brauche. Ich bin gestern nach einem näher anstrengenden Tag heimgekommen. Und was treffe ich die Heim an? Eine Frau, die halb krank ist, die nicht mal Kind ins Bett tut. Und ich habe gehofft, ja, jetzt nehmen wir die Kinder zusammen ins Bett und dann habe ich Feierabend. Und was erwartet mich? Ich muss das Kind ins Bett tun. Allen ein Füdli putzen, allen Zähne putzen, allen Pyjama anlegen, Geschichte erzählen, ins Bett tun. Es ist nicht so, dass ich Freude hatte. Und nachher stand ich an dem Wickeltisch und habe gesagt, Jesus, hilf mir. Ich brauche jetzt Hilfe, dass ich das aus Überzeugung machen kann, weil ich Ehemann und Vater bin und das gerne machen will. Ich brauche deine Hilfe. Und die Freude ist gekommen und es hat super geklappt. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Jesus hilft uns dort, wo wir unterwegs sind. Schenkt uns Vergebung, schenkt uns Kraft, schenkt uns Frieden, schenkt uns Erfüllung. Auch wenn die Umstände nicht unbedingt danach sind. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor wir andere zum Essen einladen können. Und was meine ich mit einladen? Wir haben zum Beispiel wöchentlich gute Gottesdienste hier in der Stamme. Also das ist zumindest unser Anspruch, unser Wunsch, dass es gute Gottesdienste sind. Wir haben x Leute im Putzteam, in der Cafeteria, Kinderhütte, Kidstreff, Unti, Technikteam, Musikteam, Moderatoren, Theaterteam, Pastoren, die sich einsetzen, dass es ein guter Gottesdienst wird. Ich habe mal gezählt, für heute sind es, glaube ich, mehr als 22 Leute, die irgendwie beitragen haben für den Gottesdienst. Dass es ein gelungener Gottesdienst wird. Ich stelle um in Schriftsprache. Laden wir doch ein zu diesen Gottesdiensten. Nicht, weil es gute Gottesdienste sind, auch wenn wir uns das wünschen, sondern weil hier eine wunderbare Botschaft verkündigt wird. Das ist der Anspruch, den wir haben an unsere Gottesdienste. Wir wollen diese wunderbare Botschaft weitergeben. Oder ihr alle habt einen Flyer auf dem Stuhl. In genau einem Monat wird diese Evangelisation mit Matthias Kradolfer vorbeigehen. Dort wollen wir diese Botschaft weitergeben, die Menschen einladen zu Jesus. Laden wir doch ein zu Veranstaltungen, wo zu Jesus eingeladen wird. Dazu können wir einladen. Oder wir können gleich selbst direkt Menschen zu Jesus einladen. Für viele Christen eine Herausforderung. Wie mache ich das? Ich habe keine Theologie studiert. Was sind die richtigen Worte? Es gibt viele Möglichkeiten, zu Jesus einzuladen. Und ich möchte euch heute Morgen eine solche Möglichkeit zeigen. Eine sehr bekannte Möglichkeit ist das Brückenmodell. Das brauche ich heute nicht zu erklären, weil es die meisten von euch kennen. Ich möchte euch eine andere Methode, eine Skizze vorstellen. Eine Skizze, die ein Gleichnis aus der Bibel veranschaulicht. Wer die Bibel dabei hat, soll doch mal aufschlagen im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium Kapitel 15, ab dem 11. Vers, ein sehr bekanntes und ein wunderbares Gleichnis, das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Und wenn wir dort einsteigen in Lukas 15, in diesem 11. Vers, dann lesen wir zu Beginn einfach diese Worte, ein Mann hatte zwei Söhne. So beginnt das Gleichnis. Und wir erfahren mit der Zeit, dieses Gleichnis, dieser Mann, der steht für Gott. Dieser Mann, dieser Vater, der steht für den Vater im Himmel. Für Gott, der auch Söhne und Töchter hat, der Kinder hat, die er liebt. Der Vater, der Kinder hat. Gott, der Menschen geschaffen hat, der die Menschen liebt, der mit ihnen unterwegs sein möchte. Wenn wir aber weiterlesen, kam es zu einer Katastrophe. Vers 12 bis 16. Der jüngere Sohn sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Also beide Söhne bekommen einen Anteil. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Der Sohn tut etwa das Schlimmste, was man einem Vater in der damaligen Zeit in dieser Kultur antun konnte. Gib mir mein Erbe. Der Vater ist noch nicht tot. Der Sohn drückt aus, ich wünsche, du wärst tot, ich will selbstständig sein, ich will mich dir nicht mehr unterordnen, du bist für mich gestorben, gib mir mein Geld, ich weiß selber, was gut für mich ist. Und damit symbolisiert dieser junge Mann die Menschheit, die sich von Gott emanzipiert hat, gesagt hat, ich weiß selbst, was für mich gut ist. Bei diesem jungen Mann endet es damit, dass er bei den Schweinen landet. Es geht ihm nicht gut. Er ist im Elend. Wie viele Menschen weltweit sind im Elend? Wissen nichts von Gott, wollen nichts von ihm wissen, aber sie sind ganz am Abgrund. Vielleicht sind sie auch noch am Feiern, so wie dieser junge Mann zuerst gefeiert hat. Und dann spielte ihm das Leben übel mit. Wie er aber da so bei diesen Schweinen ist, beginnt er zu erkennen, bei meinem Vater, da war es besser. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er beginnt zu erkennen, meine Situation war besser oder wäre besser, ich wäre beim Vater, ich wäre bei Gott. Er beginnt zu merken, ich bin getrennt von meinem Vater. Was ich bei ihm gehabt habe, habe ich nicht mehr. Bei Gott würde es mir besser gehen. Und damit steht der jüngere Sohn für einen Teil der Menschheit, der weit weg ist von Gott. Viele merken es gar nicht, dass sie weit weg von Gott sind, weil sie gar nicht an einen Gott glauben. Und gewisse merken, es ginge mir wohl besser. Da muss doch mehr sein, da muss doch etwas Besseres sein. Es gibt aber auch andere Menschen, die leben ihr Leben so ähnlich wie der ältere Bruder. Der kommt ja auch vor in dieser Geschichte. Dazu müssen wir ein paar Verse nach vorne springen, zum Vers 25. Da lesen wir, wie denn dieser ältere Sohn gelebt hat. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen Knecht und erkundigt sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekehrt, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Was ist das für ein Mensch, dieser ältere Bruder? Der Kasperli würde sagen, ist ein gefrusteter Süderi. Dieser Mann ist tief gefrustet, frustriert. Warum? Er lebt ein frommes Leben. Er will Gott dienen, er will es Gott gut machen, er will es seinem Vater recht machen. Er wohnt nicht weit weg vom Vater, aber es geht ihm auch nicht gut. Eigentlich ist er auch getrennt vom Vater. In seinem Lebensstil kommt das nicht so unbedingt direkt zum Ausdruck. Er ist vergleichbar mit vielen Leuten, die wissen, es gibt etwas Höheres, es gibt einen Gott. Es sind Menschen, die gut leben, die Gutes tun, die viel spenden, die in eine Kirche gehen, die ein frommes Leben pflegen. Aber Menschen, die nicht erkannt haben, dass dieser Gott eine persönliche Beziehung möchte. Es geht nicht um ein Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern es geht um eine Vater-Sohn-Beziehung, eine Vater-Tochter-Beziehung. Und das hat dieser ältere Bruder nicht verstanden. Er will sich seinen Vater, dieses Ansehen beim Vater, will er sich verdienen. Und darum ist er genauso getrennt vom Vater wie auch der andere Sohn. Äußerlich scheint er näher zu sein, innerlich ist er genauso distanziert. Was diese beiden Brüder erleben, ist das, was uns die Bibel in Jesaja 59 schildert. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Die Menschen sind getrennt von Gott. Da ist eine Mauer dazwischen, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und der Versuch des älteren Bruders nennt sich Religion. Er versucht sich selber den Weg zu Gott zu erarbeiten, ihm wohlgefällig zu sein. Und der Versuch des jüngeren Bruders ist Emanzipation, Egoismus, ich bin mein eigener Herr. Aber beide sind weit von Gott weg. Dieser hoffnungslose Zustand ist aber nicht das, was Gott will. Und darum erzählt Jesus dieses Gleichnis. Wenn wir nun wieder ein paar Verse zurückgehen und bei Vers 20 wieder einsetzen, sehen wir, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Lösung für dieses Dilemma. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater, der jüngere Sohn. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Jesus erzählt uns diese Geschichte und möchte uns sagen, schaut mal, ich bin gekommen, um dieser Weg zu sein. Der Vater wünscht sich mit jedem von uns Beziehung. Aber es ist eine Mauer da. An einer anderen Stelle sagt Jesus von sich selbst, oh, den Vers habe ich vergessen reinzunehmen, Johannes 14, Vers 6 ist bekannt. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus möchte der Menschheit sagen, hört mal, ich bin der Weg zurück zum Vater. Durch mich könnt ihr diese Mauer überwinden und zurückkommen zum Vater. Und der Vater steht da mit weit offenen Armen, rennt uns entgegen, wartet darauf, das Mastkalb zu schlachten. Das Essen, es klingt schon wieder an. Er will uns sättigen. Er will uns einen Siegelring geben. Du gehörst zur Familie. Wunderbare Kleider. Der Vater möchte Beziehung mit uns. Er möchte, dass Menschen zu ihm zurückkehren in diese Beziehung. Und Jesus ist der Weg. Und er hat ihn vollbracht am Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben, um diese Mauer als Schuld zu überwinden. Vergebung, Gerechtigkeit, die für jeden bereit liegen, die zu Gott kommen wollen, die mit ihm unterwegs sein wollen. Eine wunderbare Kernbotschaft, die wir Christen weitergeben dürfen. Und wenn wir hier beim Vater sind, ist es nicht so, dass diese Party dann einfach vorbei ist. Nein, wir leben bei ihm. Und wir haben vorher gelesen, wie er zu seinem älteren Sohn sagt, wo ist das? Nein, das kommt ja erst noch. Darauf komme ich nachher noch. Alles, was dem Vater gehört, gehört auch uns. Wir haben Anteil daran. Darum erhalten wir den Heiligen Geist bei unserer Hingabe zu Jesus. Er will uns zu seinen Kindern machen und Kinder sind keine Bittsteller. Sie essen am Tisch mit dem Vater. Sie werden bei ihm gesättigt. Er möchte mit uns einen Weg gehen, unterwegs sein und uns zeigen, wie kann unser Leben gelingen in dieser Welt, wo so vieles verkehrt läuft, wo so viel Leid ist. Möchte er uns helfen, mit ihm einen Weg zu finden und eine Hoffnung darüber hinaus. Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und wissen, wir werden in Ewigkeit beim Vater leben. Nun ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn aber hier noch nicht vorbei. Der wichtigste Teil folgt eigentlich noch. Das ist einfach mal biblische Wahrheit. Nun wird es aber praktisch für jeden. Diese Zeichnung wird letztendlich jeden herausfordern. Lesen wir dazu die Verse 31 und 32. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das hat der ältere Sohn noch nicht begriffen. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Eigentlich stellt der Vater dem älteren Sohn eine Frage. Er fordert ihn heraus. Er macht ihm klar, hör mal, du hast noch nicht begriffen, dass wenn du wirklich bei mir wärst, dass du auf alles Zugriff hättest. Er macht ihm eigentlich klar und zeigt ihm, hör mal, obwohl du dich so nahe bei mir fühlst, obwohl du religiös bist, du hast dich nie für ein Leben als Sohn, als Tochter von mir entschieden. Du bist immer noch auf der anderen Seite der Mauer. Und er stellt ihm eigentlich die Frage, Sohn, wo stehst du? Und das ist diese Frage, welche die Skizze hier aufwirft. Wo stehst du? Wenn ich dir diesen Schreiber in die Hand geben würde, wo würdest du dich platzieren? Wo würdest du dich platzieren? Bist du der jüngere Sohn? Bist du auch bei den Schweinen und leidest und wünschst dir, dein Leben würde Sinn machen? Wünschst dir einen Ausweg aus dieser Misere? Oder bist du der jüngere Sohn, der zurückgekehrt ist zum Vater? Kannst du sagen, in Christus habe ich diese Mauer überwunden. Ich bin am Tisch des Vaters und ich werde satt, selbst im Angesicht meiner Feinde. Oder bist du vielleicht eher ein älterer Sohn? Hast immer gedacht, dass du nahe beim Gott bist, aber merkst, eigentlich hast du nie diesen Schritt gewagt in diese Intimität, in diese Beziehung zum Vater. Wo würdest du dich positionieren? Auf dieser Karte, auf dieser Skizze? Gab es diesen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, Vater, ich komme zurück zu dir. Vater, ich komme zu dir und ich will jetzt mit dir leben. Ist ganz einfach. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und merkst, das habe ich noch nie getan. Ich bin noch auf der anderen Seite dieser Mauer. Das Geniale am Evangelium finde ich, man kann einfach sagen, ich will diesen Weg gehen. Du brauchst keine Kirchenmitgliedschaft dafür. Du brauchst nicht genug Geld, um dir das zu erkaufen. Du brauchst nicht so genug Kraft, um den Weg selbst freizuräumen. Du brauchst nicht genug Intelligenz, um das zu verstehen. Das ist ein Weg, der jedem möglich ist, in einem ganz einfachen Gebet. Ein Gebet, das sagt Jesus, ja. Ja, sei du mein Weg zurück zum Vater. Vergib mir diese Schuld. Darum ist Jesus gestorben. Er trägt unsere Schuld, damit mir vergeben werden kann, dass ich zurück kann zum Vater. In einem Gebet kann ich das ganz einfach annehmen und sagen, Jesus, ich will das annehmen. Und ich will in Zukunft Gott wieder als meinen Herrn und Meister akzeptieren. Jesus, leite du mich durchs Leben. Und ich möchte euch einladen heute Morgen, wenn jemand da ist, der sagt, das habe ich noch nie getan, nutz diese Chance. Das kann dein Morgen werden, wo du zu diesem liebenden Vater zurückkehren kannst, der dich in seine Arme schließen möchte. Der Beginn eines Lebens, wo du gesättigt wirst, Tag für Tag. Alle anderen, die sich bereits hier oben positionieren, möchte ich auch herausfordern. Herausfordern im Sinne von, es ist eine ganz einfache Zeichnung. Ob jetzt das Schwein etwas runder wird oder nicht und ob die Nase wie eine Steckdose aussieht oder nicht, kommt nicht darauf an. Diese Zeichnung kann jeder von uns zeichnen. Und diese Zeichnung könnt ihr überall zeichnen. In einem Restaurant auf der Serviette, auf einem Blatt Papier in der Znüni-Pause, auf der Arbeit, in den Ferien am Strand mit einem Stock im Sand. Ich möchte euch herausfordern, ladet Menschen ein zum Evangelium. Erklärt ihnen das Evangelium mit Lukas 15, mit dieser einfachen Skizze oder mit einem Brückenmodell. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich möchte euch herausfordern, ladet Menschen ein zu Jesus? Oder ladet sie ein an Orte, wo sie zu Jesus eingeladen werden? Ich möchte euch zu ganz praktischen Schritten herausfordern. Warum? Ich war am Freitagnachmittag spazieren. Ich musste noch 2, 3 Dinge der Predigt mit Gott besprechen. Ich ging nach oben durch den Witterparcours hoch und dort oben ist ja dieser Bunker. Und da hat man diesen Ausblick über Altstätten. Und als ich so über Altstätten runtergeschaut habe und die angrenzenden Regionen, da wurde mir ganz neu bewusst, es gibt so viele Menschen da, die diese Botschaft noch nie gehört haben. Und sie haben 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sie haben Freunde, sie haben Nachbarn, sie haben Arbeitskollegen, die Jesus bereits kennen. Und die gesättigt werden von Jesus und sagen, ich möchte dich einladen, komm mit mir an diesen Tisch. In der Hoffnung, dass sie sagen, ja, ich will das. Das erscheint mir erstrebenswert. Das ist die erste Möglichkeit, die schönste. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass diese Menschen zwar Freunde und Nachbarn haben, die sie einladen, aber sie sagen, das ist nichts für mich, will ich nichts damit zu tun haben. Das ist ihre Entscheidung, diese Freiheit haben sie. Ist schade für uns, aber wir respektieren das. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit und das ist die, die mich am meisten schmerzt. Wenn es Menschen gibt hier, in dieser Stadt, sie hätten Christen, sie hätten Freunde und Nachbarn, die an diesem Tisch sitzen und sie laden sie nicht ein an diesen Tisch. Menschen hier in Altstätten, die irgendwann vor Gott stehen und sagen, mir hat nie jemand erzählt, mich hat nie jemand eingeladen zu diesem Tisch. Und Gott wird sagen, du hast dich nicht für mich entschieden, ich kenne dich nicht. Menschen, die ins Verderbnis laufen, weil wir sie nicht eingeladen haben. Und ich wünsche mir, dass dies nicht geschehen wird. Und darum möchte ich uns alle, auch mich, ich fordere auch mich damit heraus, ich möchte euch herausfordern, diesen Auftrag des Kärtchens, das heute auf den Stühlen liegt, umzusetzen, wahrzunehmen. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Gott lädt alle ein. Sein Frühstückstisch, der ist unendlich groß. Hat unendlich viel Lachs, Orangensaft, was jeder Mensch braucht. Mein Haus soll voll werden. Das ist der Fokus von Gott. Und ich möchte euch herausfordern, ich werde nachher beten und dann nehmen wir uns eine kurze Zeit der Stille. Zu 2 Dingen herausfordern. Erstens, wo stehst du? Sind 3 Dinge, merke ich. Wo stehst du auf dieser Skizze? Wenn es dran ist und du sagst, ich stehe noch hier, ich will aber hierhin, nutze diese Chance. Auch ich habe anschließend gerne Zeit für ein Gespräch, wenn du sagst, ich möchte das mit jemandem zusammen machen, das ist oft hilfreich. Es gibt auch andere Leute, die werden nachher so ein Täfelchen anhaben. Könnt auch auf eine solche Person zugeben und sagen, ich möchte diesen Schritt machen, der da vorne erzählt wurde, kannst du mir dabei helfen? Wir helfen gerne dabei. Für alle anderen, 2. Herausforderung, die bereits hier sind, nimm diesen Flyer und überlege dir, wen könnte ich einladen zu guten Gottesdiensten und Veranstaltungen hier, wo eingeladen wird zu Jesus. Und als 3. Herausforderung, ich bin gestern gleich nochmal spazieren gegangen und hatte einfach mal den Fokus, wie viele Leute begegnen mir eigentlich auf dem Weg hoch zum Bunker und wieder zurück? Mit wie vielen Leuten könnte ich da, was sind das für Leute? Gäbe es da Gesprächsmöglichkeiten? Und ich war erstaunt, wie vielen Leuten, dass man begegnet. Mit wie vielen Leuten, dass man reden könnte und wie viele Leute mit mir ein Gespräch anfangen wollten. Ich möchte euch herausfordern für nächste Woche, geht mal mit diesem Fokus. Geht morgen noch nicht mit diesem Fokus zur Arbeit, wen könnte ich alles einladen? Das überfordert vielleicht. Geht mit diesem Fokus zur Arbeit, wen treffe ich alles? Was sind das für Leute? Was beschäftigt diese Leute? Und ich kann euch garantieren, ihr werdet ein Herz beginnen zu entwickeln, weil ihr Menschen seht, wo ihr genau wisst, die sitzen noch nicht am Tisch beim Vater. Und vielleicht ergeben sich Möglichkeiten. im Laufe dieser Woche, der nächsten 3 Wochen, wo ihr ins Gespräch kommt und ihr sie einladen dürft über eine solche Skizze oder mit einem Flyer. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du mit weit offenen Armen dastehst und wartest auf die Rückkehr von deinen Geschöpfen. Du willst Gemeinschaft, du willst ein Haus, das voll wird. Und ich bitte dich, dass diese Tatsache uns berühren darf, uns Christen, die bereits auf dieser Seite bei deinem Haus sind, dass wir den Blick entwickeln dürfen, mehr und mehr. Es gibt so viele Menschen, die dich noch nicht kennen. Die in einer Welt leben, die ihnen sämtliche Hoffnung klaut, die ihnen keinen Sinn bietet, keine Erfüllung. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen zu entdecken, was für eine wunderbare Botschaft wir eigentlich haben, wo wir weitergeben dürfen. Berühr du uns. Berühr uns neu mit deiner Botschaft. Und ganz besonders möchte ich dich bitten, für all die, die da hocken und sagen, ich erlebe den Glauben nicht so. Er sättigt mich nicht. Oder das war früher noch mal, aber heute nicht mehr. Schenk da neue Durchbrüche. Dass wir wieder neu lernen, an deinem Tisch gesättigt zu werden. Das überzukommen, was wir tagtäglich brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns auch schenkst, einen offenen Blick. Wo können wir einladen? Wer können wir einladen? Schenk du offen die Türen. Amen. Wir haben noch 2-3 Minuten von der Besinnung.
Ja, wir wollen die Zeit abschliessen. Unterdessen hat sich vielleicht da sonst noch